Einen schönen guten Abend aus dem Enlight Next Studio in Frankfurt. Mein Name ist Tom Steininger und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Übertragung von Enlight Next Radio, unserem wöchentlichen Webcast. Ich hoffe, dass unser Gast Michael Schneider schon in der Leitung ist. Michael, bist du in der Leitung? Ja, Entschuldigung, Michael hat sich offensichtlich noch nicht einwählen können oder hat eine technische Schwierigkeit. Worüber wir heute sprechen wollen, gemeinsam mit Michael, ich hoffe, dass er noch zu diesem Gespräch sich dazu schalten wird. Wir haben gerade eine Viertelstunde vorher miteinander telefoniert, also ich glaube, dass das noch gut gehen wird. Wir haben ja diese Reihe eröffnet, letzte Woche, Katrin Kahnert und ich, dass wir über die Themenstellung des neuen Magazins von Enlight Next, die neuen Perspektiven einer sich entwickelten Spiritualität sprechen wollen. Und das ist Michael auf meinem Handy. Wir haben heute wieder mal technisch ein paar Turbulenzen hier. Ja, Michael, der sich gleichzeitig auf zwei Feldern bewegt, würde ich sagen. Er kommt nämlich aus einem sehr stark christlich-religiösen Hintergrund, war mehrere Jahre Novize in einem, was an sich schon eine Besonderheit ist, einem evangelischen Kloster, leitet jetzt eine Erwachsenenbildungsinstitution, die sich Sandkuchhof nennt, in der Nähe südlich von Hamburg. Habe ich deswegen zu diesem Gespräch eingeladen, weil dieses zweite Gesicht Gottes, über das wir heute miteinander hier sprechen wollen, eine Perspektive ist, die in unserer gegenwärtigen Situation, in unserer gegenwärtigen Spiritualität nicht so sehr im Mittelpunkt unserer Spiritualität steht. Michael, bist du schon in der Leitung?
Ja, ich bin online, Tom.
Ah, schön, Michael, jetzt. Du hast mich gerettet.
Okay.
Ich habe schon ein bisschen dich eingeführt, Michael, und habe auch gesagt, okay, dass du eben auch aus diesem christlichen Hintergrund kommst, dass du Novize mehrere Jahre in einem noch zu evangelischen Kloster warst. Da musst du mir noch erklären, wie man in einem evangelischen Kloster sein kann. Das ist von meinem katholischen Hintergrund her eine Überraschung gewesen, dass es so etwas gibt. Mhm. Dass du gleichzeitig aber jetzt eine Erwachsenenbildungsinstitution leitest, südlich von Hamburg, den Sandkrupphof, so dass du einerseits diesen christlichen Hintergrund noch hast. Wir hatten in einem Vorgespräch auch gesprochen, dass du gesagt hast, dass deine Spiritualität noch immer aus diesem christlichen Impuls her geprägt ist, aber andererseits, dass du auch nicht in dieser Tradition sozusagen sitzen geblieben bist, sondern dich auch modernen Formen der Spiritualität geöffnet hast. Und dieser Artikel von unserem Magazin Enlight Next, dem wird dieses Gespräch zugrunde liegen, der ein Gespräch zwischen Andrew Cohen und Ken Wilber über das zweite Gesicht Gottes, also diese Du-Beziehung zum Absoluten ist eben eine Spiritualität, die uns eigentlich eher in traditionellen Kontexten begegnet, als in unserer gegenwärtigen Spiritualität. Also diese Form von einem Gegenüber, dem man im Gebet begegnet, ist eigentlich etwas, das heute nicht eine übliche Spiritualität mehr ist, ich würde es mal sagen. Aber was Ken Wilber hier einfach anspricht, indem er von den verschiedenen Perspektiven Gottes spricht und eben sagt, neben der Ich-Perspektive, wo man das Absolute in sich selbst in Meditation, in Nichtgetrenntheit erfahren kann, und einer Es-Perspektive, wo man das Absolute in der Schöpfung, in der Evolution, in der Natur draußen erfahren kann, in seinem Werdensprozess, gibt es eben auch diese Perspektive des Ich-Dus, die eine Perspektive ist, die eine ganz spezielle Qualität hat, weil es eben diese Form von Beziehung ist. Und ich wollte dich einfach mal fragen, Michael, ist es auch deine Erfahrung von deinem christlichen Werdegang, dass das eine Beziehung zum Absoluten ist, die im Christlichen eben eine besondere Bedeutung hat?
Also das muss ich einmal sagen, dass mein spiritueller Ursprung keine explizit christliche Erfahrung war, sondern ich komme religiös oder spirituell hier von einer Erfahrung, ähnlich wie die, die Andrew Cohen in diesem Artikel von sich beschreibt, in dem Gespräch mit seiner Mutter, in dem ihm wie Dinge offenbar werden. Also ich habe ursprünglich diesen Weg mit einer ähnlichen Erfahrung begonnen und bin damit im Grunde auf eine spirituelle Suche gegangen und aus verschiedenen Gründen, also meiner persönlichen Geschichte, meines persönlichen Umfelds, hat mich das einfach in einen christlichen Kontext geführt. Und ich bin da darüber im Prinzip dann, nennen wir es mal christlich sozialisiert worden. Und habe dort aber auch, bin dort auch auf Menschen getroffen, die Weite hatten, die geistige Weite hatten, auch mit dieser Art von Erfahrungen umgehen zu können, die gleichzeitig aber dazu ermutigt haben, die christlichen Formen, die es da gibt, die da so im Angebot sind, also ja, auch in Formen christlicher Meditation, christlicher Ritual, christlichen Ritus, die im Grunde sich mit denen zu beschäftigen, sich mit denen auseinanderzusetzen, um irgendwie auch eine Form für diese Art von Erfahrung zu finden, einen Rahmen für diese Art von Erfahrung, ein besseres Verständnis dafür.
Wenn ich dich da, ganz persönlich nachfragen darf, das ist ja an und für sich schon einmal ein besonderes Moment oder auch, ich würde sagen, fast ein ungewöhnliches Moment, dass man, wenn man eigentlich aus einem säkulären Hintergrund kommt, in unserem damals noch 20. Jahrhundert, mit einer offensichtlich tiefen, authentischen spirituellen Erfahrung, wie du sie beschreibst, dass das einen in einen christlichen Kontext führt. Da muss es doch einen bestimmten Grund dafür geben, der würde mich interessieren.
Also der Grund waren einfach konkrete Menschen, die mir auch im Umfeld dieser Erfahrung einfach begegnet sind. Das war damals in dieser Ursprungszeit ein christliches Umfeld mehr mit so einer Art pietistischer Prägung und ist dann aber schnell rübergegangen in ein klösterliches Umfeld, bin dann relativ schnell innerhalb von ein, zwei Jahren an Leute geraten, die eben im Rahmen der Kirche oder der Kirchen einfach monastische, mönchische Traditionen leben und auch zum Teil auch neu belebt haben. Und das war für mich glaubwürdig. Das war ein Lebensentwurf. Ich war selber in einem Alter, wo natürlich auch die Frage war, was für ein Lebensentwurf nehme ich mir vor? Welcher Lebensentwurf ist für mich attraktiv, auch gerade vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, hinter die ich nicht zurück konnte. Und so bin ich da reingekommen. Und das ist auch in die, ich fand das auch in der Verbindlichkeit und in der, als Ziel einfach eine Vision, die ich attraktiv fand. Mönch sein, ja, also mönchisch leben. Mir war klar, dass das also nicht das Ideal oder das Vorbild, nicht unbedingt das Vorbild für andere auch sein kann, aber ich stand einfach auch unter dem Eindruck dieser Erfahrung und habe das als Berufung auch begriffen.
ich möchte es einfach gerne in den Gegensatz stellen, ja, zu einer Art und Weise mit Spiritualität umzugehen, wo man eher auf Workshops geht als ins Kloster, lass es mich so sagen, wo man eher eine Erfahrung, sei es jetzt in einem Workshop-Retreat-Umfeld oder mit einem spirituellen Lehrer, dem man zuhört, oder mit Mediation, die man macht. Das sind alles Formen von Spiritualität, die uns heute eigentlich geläufiger sind, die uns auch öfter begegnen, wo es öfter der Fall ist, dass ein oder andere unserer Freunde ähnliche Wege begeht. Das, was du beschreibst und was du auch mit den Worten von mönchisch und Kloster eben für mich zumindest mit angesprochen hast, hat eine andere Atmosphäre. Das hat für mich, und ich sage es einfach mal so und widersprich mir, wenn du es anders sehen würdest, das hat etwas von auch Dienen, auch von Entsagung, und da ist ein sehr einem, ja, dem göttlichen Mysterium auch in einer Form von Demut gegenüberstehen, was für mich da mitschwingt. Das kann natürlich jetzt auch meine Projektion auf die Worte sein, die du hier genannt hast, aber es hat doch eine andere Färbung, als wenn Menschen über Workshops-Erfahrungen reden.
Das stimmt, also das ist sicher ein anderer Zugang. Ich denke auf eine Art auch ein etwas gewachsenerer Zugang. Also ich war ein relativ junger Mann. Auch so der Adoleszenz irgendwie gerade am Entwachsen. Und ich denke, das war auch in der Vergangenheit, auch im christlichen Erbe, so kein unüblicher Weg. Also es ist nicht so der ganz neuzeitliche Approach, das ist mir klar. Also das auf der anderen Seite war es, wurde mir auch relativ schnell klar, dass es das ist eine Grundströmung auch in der verfassten christlichen Religion gibt oder gab, in der diese Art von Erfahrung immer eine Rolle gespielt haben. Also ich habe mich dann halt auch mit der christlichen Mystik beschäftigt, und da gab es einfach auch viel und gibt es auch viel Erfahrung, und in diesen Strom habe ich mich sozusagen gestellt, also und nicht hab im Grunde auch schon, muss man schon sagen, hätte auch das Leben dran gehängt. Also ich es war nicht so, dass ich mir also den Workshop meiner Wahl gesucht habe, sondern einfach, ich habe schon auch versucht, in irgendeiner Weise dieser Erfahrung zu entsprechen, einen Lebensentwurf zu entwickeln, der dem Raum gibt, und möchte ich es mal sagen. Also es ist das ist über einen Workshop, natürlich habe ich inzwischen auch jede Menge Workshops besucht, aber das ist nicht mein erster Approach gewesen in diese Dimension. Ich bin also fühle mich da so ein bisschen geführt. Ich weiß, dass das nicht so das ist nicht so der übliche Weg. Also ich möchte auch möchte es für niemanden postulieren. Ich denke, es ist irgendwie, mein Leben wäre sicher auch anders verlaufen, wenn es diesen Anlass nicht gegeben hätte. Aber auch meine Suche hätte einen anderen Weg genommen.
Mit diesem Anlass, wenn ich dich unterbrechen darf, meinst du die Erfahrung, die du hattest?
Ja, genau. Umschreiben, wir sprechen ja auch von Gott heute, also in diesem Artikel ist davon die Rede. Es ist einfach eine Art Offenbarung, eine Art Selbstmitteilung Gottes, auf die du auch irgendwie versuchst zu antworten. ja, also durch ein Verhalten, durch einen Weg, den du wählst.
Genau. Du hast doch vorher einen sehr interessanten Gegensatz kurz so sprachlich artikuliert, wo du den Gegensatz gewählt hast, dass du dein Leben dranhängen hättest können und nicht unbedingt so dir einen Workshop aussuchen.
Ja.
Und das ist bei mir einfach sehr hängen geblieben, weil es einfach auch diesen unterschiedlichen Zugang sehr stark herausarbeitet. Ich meine, ein Leben an etwas hängen ist schon ein ziemlicher Akt von Hingabe. Also das ist, wenn man es oberflächlich anschaut, nicht so ein Akt von selbstbestimmter Souveränität, lass es mich so formulieren, sondern eher die Hingabe an etwas, was als, wie auch immer, hingebungswürdig empfunden wird. Während ein Workshop, den ich mir aussuche, den suche ich mir aus. Und da sind schon zwei sehr unterschiedliche Zugänge zur Welt sichtbar. Das eine ist eine Welt, wo es irgendeine Dimension oder was auch immer gibt, die hingebungswürdig ist. Da ist Demut einfach notwendigerweise mit dabei. Und der andere Weltentwurf, wo ich einfach ziemlich unter Kontrolle bin vom Leben und mir halt das aussuche, was ich für gut finde.
Ja, also kann schon sagen, also diese Erfahrung hat mir sicher fürs Leben den Stempel aufgedrückt. Also ich persönlich kann dahinter einfach nicht zurück und deswegen wird wahrscheinlich alles, was ich tue, immer ein bisschen auch der Versuch sein, dem zu entsprechen, darauf zu antworten.
Mhm.
Auch wenn ich mir also einen Workshop aussuche, ja, also wird das immer eine Rolle dabei spielen.
Darf ich dir auch die Frage stellen, warum bist du aus diesem Kontext wieder ausgestiegen?
Weil es es gab eine stark in diesem Kontext, in dem konkreten Kontext, gab es eine zentrale Figur, eine zentrale Person und der Leiter dieser Gemeinschaft war ein Mann, der zwei Generationen älter war als ich und auch als viele andere, die damals Mitglied dieser Bruderschaft waren und wir haben uns je länger, je mehr oder je länger, je weniger verstanden. Also ich hatte den Eindruck, dass wir aneinander vorbeiredeten und ich hatte den Eindruck, dass ich mir nicht treu bin, wenn ich da nicht meine Konsequenzen ziehe. Also ich hatte das Gefühl, mir fremd zu werden, mir persönlich. Mhm. Und zu sehr mich zu zentrieren auf eine bestimmte Person. Und da habe ich, es stand dann nach 5 Jahren stand die Entscheidung an, ob ich quasi das Noviziat jetzt beende und oder den Übergang nehme in die sozusagen als Vollbruder, ja, also mit dem Versprechen, das ich dann hätte geben sollen. Und da habe ich für mich entschieden, dass ich mich wieder auf den Weg begebe.
Was ja, um einfach an dem Gespräch von vorher anzuknüpfen, dann einfach auch ein sehr großer Akt der Selbstständigkeit war.
Ja.
Also insofern sehr ein gegenwärtiger Akt. Also
ja.
Hier sich einfach wieder auf den Weg zu begehen und, lass mich salopp formulieren, was Neues auszuprobieren.
Ja, das stimmt. Also da war ich dann ja Mitte 26, glaube ich. Das war ein bisschen der Schritt auch in die Selbstverantwortung rein. In dem Kloster waren halt sehr viele Dinge auch sehr vorgegeben. Das trägt einen natürlich auch. Aber ich hatte auch einen Impetus, so zu, zu, Fragen. Also was kommt eigentlich aus mir? Welche, welche schöpferischen Dinge sind möglich? Und das wollte ich nochmal neu ausprobieren. Das ist sicher ein Motiv in dieser Zeit auch gewesen.
Weil, und da komme ich auch jetzt zu einem Kontext von unserer Themenstellung zurück und von dem Artikel, also von diesem zweiten Gesicht Gottes, dieser Du-Beziehung, dieses, was eher einfach in einer traditionellen Gottesbeziehung sich in unserer Geschichte dargestellt hat und andererseits auch diesen Befreiungsimpuls, den die Moderne dargestellt hat, den aber auch die Postmoderne, also die Zeit, die wir durchlebt haben, die einfach auch diese Freiheit, was Neues ausprobieren zu wollen. Und wenn wir einfach so auch die Frage stellen, was ist denn ein spiritueller Impuls, der wirklich in die Zukunft weisen kann, dann hat es für mich immer beide Dimensionen, dass ich einerseits diesen Freiheitsimpuls der Modernen und Postmoderne unheimlich schätze und wertschätze, also dieses auf eigenen Beinen stehen und auch selber kritisch urteilen und selber hier wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und andererseits, wenn ich einfach oft Menschen in traditionellen Zusammenhängen erfahre oder über sie lese oder mit ihnen sprich oder auch einen Film darüber sehe, wo diese Beziehung zum Absoluten, diese Beziehung zum Gott nicht diese Beiläufigkeit hat, die sie in einem Workshop-Charakter oft haben kann, dann sehe ich, dass uns auch etwas verloren gegangen ist. Und stellt sich mir die Frage, ist es möglich, hier wirklich sozusagen auch einen Schritt zu setzen, wo irgendwie eine Verbindung von beiden richtungsweisend sein kann für eine Spiritualität, die mehr ist als etwas, was ich mir halt anschaue oder mit dem ich herumspiele, um es jetzt ein bisschen provokativ zu sagen, oder etwas, wo, so wie du es formuliert hast, ich mein Leben dranhänge. Und diese ganzen Webcasts gehen ja eigentlich immer so die Frage, wie formuliert sich, wie findet sich eine neue und eine zukünftige Spiritualität? Sind das Fragestellungen, die sehr wichtig sind und wo genau diese Erfahrung, die du beschrieben hast, sein Leben an etwas hängen und hier auch in eine Struktur hineingehen, die das zum Ausdruck bringt, wie sich das einfach verbinden lässt mit einer Lebensform, die einfach nicht diese traditionelle Enge hat, die du auch mitbeschrieben hast? Einfach als Frage an dich, ob du das ähnlich siehst oder wie du da denkst, dass wir gemeinsam hier an einer neuen Spiritualität arbeiten können sollen.
Also für mich ist das eine nach wie vor offene Frage. Wie kommen diese beiden Dinge zusammen? Das ist etwas, was ich auch in meinem persönlichen Leben als Spannung empfinde. Mhm. Aber das ist, glaube ich, gerade das, worum es geht. Also wie diese Dinge zusammenfinden. Ich habe darauf keine fertige Antwort. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen die ich lasse mich da etwas leiten. Also ich denke, die Problemstellung ist klar. Aber ich ich habe mich da auch nochmal, nicht nur an der Stelle damals, als ich aus dem Kloster, ins Kloster reingegangen bin, auch als ich aus dem Kloster rausgegangen bin und an vielen Punkten danach, denke ich, auch nochmal wieder auf den Weg begeben müssen, welche Fragen drängen sich auf, welche neuen Fragen, welche neuen Wege, welche neuen Aufgaben auch legen sich nahe, wo entdecke ich etwas, wo ich den Eindruck habe, also da ist von mir eine Antwort auch gefragt, wo engagiere ich mich? Oder ich möchte auch durchaus sagen, also wo soll ich mich engagieren? empfinde das nicht als zufällig auf die Art und Weise, wie ich unterwegs bin, eben unterwegs zu sein. Und versuche da aufmerksam zu bleiben. Es gibt manche Dinge, in die ich da reinkomme, die sind auf den ersten Blick nicht als spirituelle Fragestellung erkennbar und überraschen mich auch. Also gerade auch in meiner Arbeit, in der Bildungsarbeit, komme ich an Themen, von denen ich vor 2 Jahren noch nicht den blassesten Schimmer hatte, die einfach plötzlich für mich eine Rolle spielen und wo ich nach einer Weile merke, also dass sich das spirituelle Thema wieder dahinter verbirgt.
Mhm.
Und da, ja, da irgendwie so mitschwimmen halt. Also die auch zu schauen, wo ich da wieder gefragt bin, wo ich da angefragt werde. Das empfinde ich so ein bisschen als die Grundlinie in meinem Weg, auch in meiner spirituellen Suche. Das ist weit weg davon irgendwie. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Spiritualität. Ich suche mir einen Workshop aus. Ich habe das Gefühl, also morgens mit dem Aufwachen geht das Thema los und es ist abends mit dem Einschlafen zu Ende. Oder geht wahrscheinlich auch im Schlaf noch weiter. Also das ist für mich ein Lebensthema und das wird wahrscheinlich bleiben, bis ich sterbe.
So wie ich dich vorher verstanden habe, und das wusste ich ja gar nicht vor diesem Gespräch, ist es auch dieses Erlebnis, das du in jungen Jahren hattest, das dich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat, und wenn ich es mal so sagen darf, dass dich auch nicht loslässt.
Ja, das lässt mich nicht mehr los. Also das ist die zentrale Erfahrung meines Lebens. Das brauche ich auch nicht mehr interpretieren oder wird auch nicht mehr angefragt oder so. Das ist einfach so.
Aber das setzt natürlich schon in sich einen vollkommen anderen Lebenskontext als den üblichen.
Ja, sicher. Ich denke schon. Also ich habe jetzt gerade kürzlich eine nicht so schöne Erfahrung in einer Freundschaft, in einer Freundschaft zwischen mir und einem Freund gemacht, wo ich mich frage, wie konnte das passieren? Also ist auf eine etwas seltsame Art abserviert worden und ich habe den Eindruck, da sind zwei Menschen einfach unterschiedlich unterwegs und ich könnte das, ich glaube, man muss so etwas auch mal daher verstehen, dass ich, dass Menschen mit solchen Erfahrungen herumlaufen und eben Menschen mit solchen Erfahrungen nicht herumlaufen. Also es gibt Prägungen, ich habe nun diese Prägung und deswegen gehen bestimmte Dinge für mich und andere, denke ich, gehen eben nicht. Also das meine ich damit, dass mich das durchzieht von dieser Erfahrung her, damals als 20-Jähriger, und das wird mich nicht mehr loslassen. So. Ich bin da so ein bisschen hilflos natürlich auch damit, also wenn ich mir klar mache, also mein Weg hat im Grunde damit begonnen, auch mein spiritueller Weg hat damit begonnen, mit einer Art Selbstmitteilung Gottes, was sollen die Menschen machen, die das nicht erfahren haben, ja, also welche Freiheit haben die auch, oder welche Wahl, das ist ja auch in diesem Artikel ist ja sehr viel von diesem postmodernen Ego die Rede. Aber wenn du nur postmodernes Ego kennst, ja, dann ist die Frage, also wie man sich dann nach etwas anderem als dem Ego, also nach dem Du, halt ausstrecken soll. Das ist mir, das schließt sich mir nicht wirklich. Also das, da bin ich also ein offenes Fragezeichen. Also es ist auch nicht, es ist nicht, wenn diese Erfahrung nicht da ist, dann ist es auch mit der, wem, was ist das dann, dem ich mich dann unterwerfe, ja? Also ich mache mich ja auch als postmodernes Ego irgendwie guten Willens auf einen spirituellen Weg begeben wollen, aber wenn da nichts antwortet, dann dann weiß ich nicht, wo die Orientierung entstehen soll, wie die Demut wachsen soll. Ja, also das meine Demut ist entstanden einfach im mein Gefühl und Verständnis für das, was Demut ist, ist entstanden in dieser Erfahrung. Und wenn Menschen diese Erfahrung nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, weil heute niemand mehr vielleicht spirituell sozialisiert wird oder weil die religiösen Kontexte immer weniger eine Rolle spielen, dann ja, dann ist das traurig natürlich, aber Gott möge es richten, ich weiß es nicht. Ja, das wäre dann auch sein Job, denke ich.
Ja, ich meine, was du beschreibst, ist ja, es hat auch eine ziemliche Kraft, einfach so wie du es erzählst. Mhm. Und einfach von der Kraft, die da zum Ausdruck kommt, macht es einfach auch verständlich, dass es etwas ist, wo man sein Leben danach ausrichtet.
Ja.
Gleichzeitig, wenn wir von diesem sehr starken postmodernen Ego unserer Zeit oder von unserer Kultur, von uns eigentlich sprechen, ja, hat es natürlich beide Seiten. Das eine ist, dass so eine Erfahrung, die du sprichst, natürlich in einer Form von Gnade ist. Mhm. Die andere Seite ist, wie gehen wir selbst mit solchen Erfahrungen der Gnade um? Mhm. Weil, okay, einfach ausgedrückt, was bringt mich auf die Knie?
Ja.
Weil vielleicht ist deine Erfahrung wirklich eine gewesen, die zwingt jeden auf die Knie, ich weiß es nicht.
Mhm. Aber ja, definitiv. Und es war ein Lebensalter, denke ich, in dem man auch noch auf die Knie geht. Also ja. Ich denke, je älter du wirst, desto schwerer wird es, weil du dein Ego, du baust dein Ego natürlich aus. Also du du versuchst ja irgendwas auch an die Stelle zu setzen. Und es wird immer schwerer, denke ich, sich da auch demütig zu verhalten.
Ja.
Also das ist ein Dilemma, glaube ich.
Aber würdest du das auch so sehen? Ich meine, es gibt einfach Erfahrungen, die wahrscheinlich wirklich jeden auf die Knie zwingen, aber es gibt auch Erfahrungen, wo man mehr oder weniger die Wahl hat, was einen eigentlich auf die Knie zwingen könnte. Und ich denke, dass viele von uns viele dieser Erfahrungen haben und herausgefordert sind, auf diese Erfahrungen so oder so zu reagieren. Und dass eine spirituelle Antwort einfach auch davon abhängt, wie reagiere ich auf so eine Erfahrung, die eigentlich das Potenzial in sich trägt, dass es mich auf die Knie bringt.
Ja.
Und vielleicht ist das... Entschuldige.
Ja, ich denke, es wird viele solche Erfahrungen geben und es wird viele Menschen geben, die nicht wissen, dass es eine spirituelle Erfahrung ist. Mhm. Und das ist etwas sehr Blödes, finde ich, an unserer Zeit, dass diese Unterscheidung nicht mehr da ist. Oder dass es kaum noch Leute gibt, die dich darauf aufmerksam machen. Mhm. Besonderes war, was du, oder etwas Besonderes ist, was du da erfährst. Dass das nicht zum Alltäglichen gehört, sondern etwas Herausgenommenes ist, was, also wofür du dankbar sein darfst und das eigentlich eine lebensprägende, eine lebensgestaltende Kraft in sich trägt. Das glaube ich sicher, und das ist, ich denke, das ist sicher auch ein Thema, was in der Vergangenheit anders behandelt worden ist. Also diese Erfahrung, diese Unterscheidung der Erfahrung gibt es, da gibt es wenig Menschen, die noch ein Vermögen dafür haben. Also auch andere darauf aufmerksam zu machen, dass es etwas Besonderes ist, was sie dort erfahren.
Ja. Und dass dieses Besondere auch einer besonderen Antwort bedarf, um ihr gerecht zu werden.
Ja.
Ich glaube, alleine in dem, was du da geschildert hast, steckt unheimlich viel. Oder eigentlich das ganze Thema, das ich gern heute besprechen wollte, steckt eigentlich in diesen paar Sätzen, die du jetzt gesagt hast. Weil ich denke, solange wir nicht irgendwie für uns selbst, aber auch als Kultur wieder diese Fähigkeit erlangen, das auch würdigen zu können, als Individuen, aber auch so, wie du es geschildert hast, dass man auch Menschen die wahre Bedeutung von so einer Erfahrung andeuten kann. Es ist auch eine spirituelle Erfahrung oft letztendlich etwas sehr Flaches. Auch wenn sie vielleicht ganz sich ekstatisch anfühlt, aber sie ist in den Konsequenzen was sehr Flaches. Weil die eigentliche Kraft, nämlich die Kraft, dass sie ein Leben transformiert, verändert oder wie du schilderst, in den Bann zieht, dadurch eigentlich nicht gegeben ist.
Das stimmt, also das es gibt eine Vielzahl solcher Erfahrungen, auch ich glaube auch in der heutigen Zeit auch vielleicht noch mehr Gelegenheit, solche Erfahrungen zu machen. Jede Menge Workshops. aber die Einordnung ist nicht klar. Also ich bin einfach so, weiß ich nicht, von der Begabung oder Prägung her sehr anfällig für musikalische Impulse, und ich für mich vermittelt sich das immer sehr sehr stark über Musik auch. Also für mich ist da auch Musik ein Medium. Und ich wenn ich in einem ich bin ein großer Fan gewesen, jedenfalls weil er nicht mehr lebt, von Esbjörn Svensson, und er hat mehrere Konzerte bei ihm erlebt und hatte immer das Gefühl, dass das eine Kraft freisetzt, die eigentlich lebensgestaltend ist, im Grunde ein Aufruf, sich zu bekehren. Also ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, dem das ähnlich ging, der sagte, man kommt aus diesen Konzerten raus und hat das Gefühl, man könnte ein besserer Mensch werden. Ja?
Und nur um es für die Leute zu sagen, die ihn vielleicht nicht kennen, du sprichst von Jazz.
Ich spreche von Jazz, ja.
Genau. Du sprichst nicht von irgendwelchen Chorälen oder klassischer Musik, nee, du sprichst...
Nee, ich spreche richtig vom banalen Jazz.
Richtig, richtig zeitgenössischen Jazz.
Genau. Und trotzdem sitzen natürlich in dem Konzert zig Leute, die irgendwie rausgehen und sagen, das war aber ein schönes Konzert, und nächste Woche gibt es ein anderes Konzert. Also diese... das ist für mich ein Phänomen. Also ich kann mich dem gar nicht entziehen, diesem Gefühl. Anderswo wird es irgendwo, wird's dann geparkt. Und treibt nicht an. Also das ist seltsam.
Vielleicht ist das auch ein guter Augenblick. Wir sind schon auch ziemlich weit in der Zeit, das Gespräch aufzumachen. Und wir sind jetzt im Präsentationsmodus. und ändern jetzt auf offen. Das heißt, jeder, der sich hier jetzt mit einbringen kann, die Leitungen sind offen und falls ihr Fragen an Michael habt, das wäre jetzt der Zeitpunkt dafür. Gibt es dazu die eine oder andere Frage bereits? Sonst führe ich auch gern das Gespräch weiter. Ich würde dann vielleicht einfach mal nochmal bei dem Erlebnis mit der Musik anknüpfen, was du vorher gemerkt hast, weil du genau dieses gesagt hast, bei manchen ist das einfach etwas, das war ein schönes Konzert und man lebt sein Leben weiter. Und das finde ich so sehr den springenden Punkt, weil letztendlich ist die Frage, und das ist auch so diese Frage etwas als höherwertig, als hochwertig anzuerkennen, ja? Dass es etwas ist, das mein Leben bestimmt, dass ich nicht einfach als etwas nehme, das nehme ich so in mein Leben rein und das behübscht mein Leben, sondern das verändert, das transformiert mein Leben. Da ist eine Wertehaltung dahinter, dass ich etwas so ernst nehme und sei es ein musikalischer Impuls, wie du beschreibst, oder sei es auch ein direktes spirituelles Erlebnis oder wo immer das also vielleicht auch einer menschlichen Begegnung kommt, wo ich dem die Kraft erlaube, dass es mich verändert. Da muss ich mein Leben schon zumindest ein Stück loslassen wollen. Und das finde ich einfach eine ganz spannende Dimension, das wirklich zu sehen, dass es auf die eigene Haltung hier drauf ankommt, dass überhaupt so etwas, und sei es nur ein Jazzkonzert, verzeiht, dass ich das Wort nur hier sage, dass das wirklich auch so eine Kraft entfalten kann. Dem Echo entnehme ich, dass hier jemand in der Leitung ist und deswegen die zweifache Frage, das eine ist, wir hören gern die Frage, das andere vielleicht den Computer leise zu drehen, somit dass das Echo neben dem Telefon nicht Teil des Gesprächs hier wird. Aber wir freuen uns sehr auf die Frage.
Ja, hallo Tom, hier ist die Andrea. War das mein Echo?
Das könnte sein, weil jetzt ist es weg.
Okay, mein Computer ist jetzt ausgeschaltet. Ich habe eigentlich gar keine Frage. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fand euer Gespräch total wertvoll, weil indem ihr beide das so dargestellt habt, diesen Unterschied zwischen ich gehe auf einen Workshop und mache da Erfahrungen, das können auch spirituelle sein, oder das andere, eben diese andere Qualität, das fand ich, kam jetzt so, also für mich unheimlich klar raus, was dieser Unterschied ist. Wie du gesagt hast, da ist es spürbar.
Nee, danke, dass du das auch so bestätigst, weil es war auch mein Eindruck von dem, was der Michael hier reingebracht hat. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, weil das einfach auch sehr einfach ausdrückt, was diese andere Qualität von Spiritualität sein kann. Und dass es da gar nicht so viel Theorie dazu braucht, sondern einfach zu sehen, Moment mal, das hat eine ganz andere Qualität. Und das ist eine ganz reale menschliche Tatsache. Und es hat damit zu tun, sich von etwas wirklich so tief berühren zu lassen, dass es eine Bedeutung hat.
Und es hat eine ganz eigene Schwingung, würde ich beschreiben. Also ich hatte mit 12 auch eine Gotteserfahrung, konnte es aber nicht einordnen in sowas. Jetzt weiß ich, es war Urgrundserfahrung. Und die ist bis 18 war das weg. Und dann kam diese, ich würde es bezeichnen als Sehnsucht, und das hat mich dann immer dorthin geführt, irgendwie so zum Richtigen. Und das war jetzt aber wieder so spürbar, und ist es dann dieses zweite Gesicht Gottes, also das dann wirklich so spürbar wird.
Mhm. Michael, möchtest du dazu was sagen?
Ja, also ich denke, das ist wahrscheinlich gemeint mit dem, was Wilber da mit dem zweiten Gesicht Gottes so anspricht. Für mich hat sich das nochmal begrifflich nochmal neu erschlossen. Ich habe mich vor fast 20 Jahren angefangen zu beschäftigen mit Martin Buber, mit der dialogischen Philosophie und eigentlich vor allem mit dem Buch Ich und Du, das ist das Hauptwerk. Das ist nochmal für mich auch nochmal ein Schlüssel geworden. Ich glaube, das wird ja auch in dem Artikel sogar erwähnt, dieses in der Beziehung stehen, also eine Umschreibung, diese Begrifflichkeit Ich und Du, eine unauflösbare ein unauflösbares Beziehungsverhältnis zwischen mir und Gott. Und das Buch halte ich, das ist für mich wie ein anderes Buch. Das wird nie alt. Das kann ich jedem, der da ein bisschen interessiert dran ist, auch nochmal sehr ans Herz legen.
Schön.
Gibt es als Reklamheft hier im Übrigen.
Und ist es nicht auch so, dass ich kann mich sogar dem zuschließen. Also das ist meine Erfahrung. Wenn ich diese Tür mal bewusst erkennen habe können, dann kann ich immer wieder mich bewusst auch auf diese Tür sozusagen konzentrieren.
Ja, also ich spreche es mal einfach jetzt mit dem Buber aus, weil ich mich da ein bisschen in der Begrifflichkeit bewegen kann. Also der unterscheidet zwischen Ich-Du-Relationen, also Ich-Du-Verhältnissen, in denen der Mensch steht, und zwischen Ich-Es-Verhältnissen. Das heißt, ich sag's mal so, also der Mensch, der morgens aufsteht und sich fragt, na, welchen Workshop besuche ich denn heute, der wählt aus dem Angebot, zahllosen, unübersichtlichen Angebot, der Workshop sich einen aus, und der ist dasselbe, kann dieselbe Bedeutung haben wie ein beliebig anderer Bezug, ein beliebig anderer Workshop, aber es dringt sozusagen nicht durch die Rinde. Ja? Also es ist nicht die existenzielle Ebene, nicht die Unmittelbarkeit damit, die wir erleben in den Ich-Du-Relationen, also in den Erfahrungen der unmittelbaren Momente, möchte ich es mal umschreiben. Mhm. Und da aus diesen, diese Ich-Es-Welt, die kann uns den ganzen Tag beschäftigen, also da sind wir auch gut unterwegs, also es ist unser Alltags-Ich, das uns da fest zurrt. Dem kann man sich natürlich auch völlig ergeben, und damit verschließt man sich eben auch dem anderen gegenüber. Ich und du.
Mhm. Ich würde ganz gern was erzählen. Ich habe mal als Schüler bei einer Schulreise wurden mehrere Klöster besucht, und wir haben die ersten zwei Klöster besucht, wo dann die Mönche eben irgendwelche sozialen Tätigkeiten verrichteten und sozial engagiert waren, und die anderen, die waren irgendwie, da war eine Brauerei und die machten alles verschieden, und dann waren wir bei dem dritten Kloster, das sich sehr unterschied. Und auf die Frage hin, was da die Mönche quasi machen, antwortete sie, die Frau, wir beten hier nur. Und ich weiß noch, dass mich das damals, obwohl ich gar nicht aus einem religiösen Kontext komme, dass mich das beeindruckt hat, und dass mich das auch sofort in seiner Sinnhaftigkeit erschlossen hat, dass man also durchaus auf der Welt sein kann und teilt das Leben ein, dass man irgendwie was Sinnvolles macht, dass man irgendwie was Zweckdienliches macht, was Nützliches, was Soziales, was Humanes. Und dass es aber auch eine Option gibt, die den Sinn auf einer anderen Ebene noch ergreift. Und das, finde ich, das hat sich sehr schön verbunden mit dem, was du erzählt hast mit dieser Musik, weil diese Musikerfahrung ist eigentlich, dass man spürt, dass in einer Musik eine, sagen wir mal, eine existenzielle Wucht auf einen zukommt, die größer ist als das, was man vielleicht selbst mit seiner Existenz im Leben darstellt. Und dieser Ruf, darauf zu antworten, oder diese Sensibilität, quasi diese Wucht zu empfinden, das ist, glaube ich, eine ganz allgemeine Qualität von uns allen, wenn wir eigentlich die Ohren oder die Sinne irgendwie aufsperren, dass wir merken, dass das Leben sich, sagen wir mal, zu bestimmten Zeiten nicht nach außen beschleunigt, sondern dass es einfach dass ein Innehalten kommt. Und das, was du beschrieben hast mit das Leben an etwas hängen, dass man merkt, wenn man von dieser existenziellen Wucht des Lebens, des Voreins, wenn man davon ergriffen wird, dass sich da plötzlich andere Lebensfragen stellen, also dass diese Lebensfragen was zu tun haben können mit, dass man irgendwie ein Versprechen abgibt, nicht? Also wie der Musiker vielleicht dann da dieses Versprechen einlöst, dass er merkt, ich muss jetzt an meiner Musik, an den Tönen arbeiten, die werden mein Gegenüber, das ich ganz tief ergründe, weil da ganz viel drin liegt, das lese ich aus, oder der andere sagt, ja, ich gehe tatsächlich in einen Dialog mit diesem Absoluten, und das Leben erfüllt sich, wenn ich in diesen Sinndialog mit dem Absoluten trete, da brauche ich nicht noch andere Gründe, die quasi weltlich sind, und dass sich das verbindet mit Qualitäten wie, dass man was übt, dass man sich quasi für etwas bemüht, dass man vielleicht auch dieses Versprechen abgibt, dass man sich etwas widmet sehr intensiv. Ich denke, dass auf diesen in diesen Bereichen Brücken auch heute noch da sind, die zu dem, was du jetzt als das zweite Gesicht Gottes jetzt bezeichnet hast, das muss nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, die große Erfahrung sein, sondern ich denke, es gibt ganz viele Bereiche in der Kunst oder wenn man im Leben mal innehält, dass man spürt, dass da mehr auf einen zukommt, und dass man darauf mit seinem eigenen Leben irgendwie in Resonanz treten möchte und das als etwas Hohes und Wertvolles begreift.
Ich glaube, das ist sehr richtig. Also es gibt viele Anlässe, das zu spüren. Ja, und es aber auch, es setzt halt auf das Gespür voraus ein bisschen. Oder ein Wiedererkennen einem bestimmten Bild gegenüber oder einer Musik gegenüber oder einem Text gegenüber, die einen auf dem die ich da weiterbringen können. Also das find ich sehr gut. Das, was du am Anfang sagtest von den Orden, die muss man auch nochmal vielleicht sagen, also diese Ordensgeschichte ist halt auch immer wieder der Versuch, das neu zuzuspitzen. Also es geht immer alles erstmal in die Breite, werden die Liköre verkauft und das Bier gebraut, und man geht in die Mission, und dann kommt wieder einer, der sagt, lasst uns mal wieder wesentlich werden und gründet was Neues. Und das zieht sich auch durch diese ganze Ordensgeschichte hindurch. Also kein neues Problem der Moderne oder der Postmoderne, immer wieder, also da zu einer neuen Konzentration oder zum neuen zu einer neuen Sensibilität zu kommen. Das ist, glaube ich, ein also religionsgeschichtlich auch und auch religionspsychologisch, glaube ich, nicht untypisch, dass es diese Dynamik immer wieder gibt. Ich bin natürlich auch ich bin sehr gespannt und auch die Frage interessiert mich auch brennend und ist, muss aber auch sagen, nach wie vor für mich ungelöst und wahrscheinlich auch für jeden anderen ungelöst, wofür wir eigentlich jetzt all diese Freiheiten haben und all diese Möglichkeiten haben, die wir im Moment besitzen, die uns die Moderne und die Postmoderne bescheren. Also wo ist am Ende der tiefere Sinn? Auch einfach auf der Prozessebene, ja? Auf was werden wir da eigentlich vorbereitet? Das finde ich sehr, sehr spannend und bei allen Irrungen und Wirrungen, die das ganze Spiel so hat, hat es an dem Punkt auch für mich eine Art Würde, ja? Wo ich dann wieder sage, also brich also nicht den Stab drüber, sondern schau, bleib wachsam, wofür es vielleicht gut sein könnte, ja. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das ihn auch so empfindet, aber das
ich finde es gut, dass du das so ansprichst, weil die Erfahrung von mir ist, wenn man alles hat, kommt da irgendwann dies, also wenn es nicht die Tiefe hat, die es eigentlich haben sollte, wenn man als Mensch sich weiterentwickeln will, dann kommt dieser Überdruss und dann kommt dieser Verdruss und diese Leere. Und dann aus diesem Leiden heraus kommt dann auch verstärkt diese Suche.
Wir haben, weil wir jetzt schon ziemlich am Ende der Zeit sind, vielleicht noch die Zeit für eine zusätzliche Wortmeldung, falls es die noch geben sollte.
Ja, ich wollte noch bemerken, dass ein Element empfinde ich schon allein dieses Gespräch, weil gerade wie Michael das äußern konnte, das war so, deine Innigkeit in der Kraft war ja zu spüren. Und das ist normalerweise ein Dialog, den man nach innen führt, von dem man nicht sich so, also dass man selten im Dialog führt, schon im Dialog mit Gott oder mit dieser Kraft oder übend, wie er das darstellte, aber selten ein Dialogform öffentlich unter erwachsenen Menschen. Und dass diese Anerkennung und Stärkung, die dadurch möglich war, dafür möchte ich mich tief bedanken. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, ich danke euch. Also es ist wirklich, also ich kann auch nicht sagen, dass ich schon mit vielen Menschen in der Weise darüber gesprochen habe, aber es fand das jetzt auch einen Raum, der in dem das geht. Mit euch.
Ja. Herzlichen Dank, Michael.
Ja, bitte.
Gerne. Und auch danke euch allen. Und ich hoffe, wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann.
Ja.
Tschüss.
Wiederschauen.